Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Die heute mit der Prediction zu der MotoGP 2023er Saison. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit den Predictions für die 2023er Saison. Wir stehen vor einer neuen MotoGP-Saison. Die geht morgen los. Also die Predictions, die kommen wirklich auf den letzten Drücker, aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben ein paar Kategorien vorbereitet. Und zwar, die Kategorien sind einmal größter Aufsteiger, also wer wird in der Saison so, wer war letzte Saison vielleicht nicht so gut und wer wird diese Saison eigentlich glänzen. Dann größter Absteiger, ist genau das Gegenteil natürlich, wer war letzte Saison noch gut und wer wird diese Saison vielleicht nicht mehr so überzeugen. Dann dritte Kategorie, was kann Marc Marquez in der Saison erreichen. Vierte Kategorie, wie viele Rennsieger gibt es in dieser Saison. Die nächste Kategorie sind das dann die Pole Positions, also welcher Fahrer kann sich die meisten Pole Positions holen. Dann haben wir noch die Kategorie, wer holt sich die meisten Sprintsiege. Danach haben wir die Top 10 in der WM und dann noch von uns zwei Pole Predictions, die wo die Prediction-Folge dann abschließen. Genau. Wie ich schon erwähnt habe, fangen wir mit den größten Aufsteiger an in der Saison. Und da würde ich sagen, lasse ich Jan direkt meinen Vortritt.
Ja, also, größter Aufsteiger der Saison. Gibt es natürlich mehrere Kandidaten, die natürlich jetzt auch das Fabrikat gewechselt haben und jetzt auf einem besseren Bike unterwegs sind. Dennoch habe ich mich vielleicht ein bisschen für das Offensichtlichste entschieden oder auch nicht, wer weiß. Und zwar für Alex Marquez, weil ich glaube, der hat bei den Testfahrten echt gut abgeliefert. Der war immer da in Malaysia, in Portimao. Er war oft auch mal Erster, wie wir auch schon bei der letzten Review auf die Testfahrten angesprochen haben. Er hat ein gutes Paket, er ist in einem sehr guten Team, vor allem mit Cresini, hat ja auch sehr viel Geschichte und so. Und ich denke, das würde ihm gut tun. Und jetzt auch die Motivation nach den Tests, die gut gelaufen sind. Und jetzt auch Portimao, eine Strecke, die er mag. Das geht direkt gut für ihn, denke ich zumindest. Und deswegen Alex Marquez, größter Aufsteiger. Ich denke, ja, okay, zu den Top 10 kommen wir später noch, aber da ist er mal auf jeden Fall dabei.
Ja, da gehe ich mit Alex Marquez bei den größten Aufsteigern. Ich meine, ist auch einfach der offensichtlichste, wenn man es mal so guckt. So. Klar hat man so ein paar andere Kandidaten. Aber wenn man sich ja mal jetzt sieht, wer kann wirklich den biggest Jump-Up machen, ist es da schon Alex Marquez. Klar, hier und da werden wir da vielleicht ein paar Veränderungen sehen, aber Alex Marquez, der war ja letzte Saison wirklich ganz hinten eigentlich. Und ja, hat er eigentlich nichts zu melden gehabt. Und wenn man jetzt mal sieht, wo der bei den Testfahrten war, ja, war da schon ein gewaltiger Sprung nach vorne für Alex Marquez. Und ja, es spricht eigentlich nicht viel dagegen, wieso das jetzt auch sich in die Saison transferieren sollte. Von daher, Alex Marquez ist er sicherlich einfach auch einfach ein safer Tipp, was der größten Aufsteiger angeht. Aber natürlich gibt es auch andere Leute, wie du schon erwähnt hast, die da einen Jump machen könnten. Aber ja, ich gehe da auch mit Alex Marquez.
Ja, wie du gesagt hast, also wenn man jetzt für den größten Jump, wie du ihn genannt hast, anspricht, ja, also Alex Marquez natürlich von Honda jetzt zum echt bombenmäßigen Bike und klar nehmen wahrscheinlich auch viele so Marco Bezzecchi jetzt Aufsteiger oder Luca Marini oder so. Ja, aber die waren doch eigentlich letzte Saison schon da. Also da bedeutet für mich, wenn man die schon als größten Aufsteiger ansieht, dann sehe ich die schon vorne mit dem WM-Kampf. Also bin ich mal noch so ein bisschen vorsichtig. Aber dennoch, Alex Magnus, denke ich, ja. Safer Tipp und kann man nichts mit falsch machen.
Genau, wo auf der anderen Seite Aufsteiger sind, sind natürlich auch Absteiger. Ja, es können nicht alle ihre Grid-Position vorne behalten und ja, da würde ich sagen, sag ich mal meinen Tipp voraus, wer da so ja, der größte Absteiger ist in der Saison. Und zwar habe ich mich da für Alex Rins entschieden, denn Alex Rins ist von einem sehr guten Bike Suzuki zu einem nicht so guten Bike Honda gegangen. Und wobei ich glaube, dass er hier und da vielleicht auch Highlights setzen kann, glaube ich, wird er sich schon eigentlich eher so im hinteren Mittelfeld einreihen. Und das ist für Alex Rins schon, der wo um Siege wirklich mitgekämpft hat, ist das schon ja, ein harter Abstieg, weil ja, Alex Rins so mit der Honda for the win, das fällt mir einfach die Vorstellungskraft, einfach weil das Bike auch nicht gut genug ist. Ja, was Alex Marquez damit, was Marc Marquez damit machen kann, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ja, ich sehe da einfach Alex Rins in einer schlechten Position. Wie schon gesagt, ich glaube, er wird jetzt auch nicht völlig untergehen, das glaube ich jetzt nicht, aber er wird, glaube ich, schon doch merklich absteigen. Merklich absteigen hier im Grid.
Ja, Alex Rins ist natürlich auch jemand, der, wie du gesagt hast, war immer vorne mit dabei. Jetzt Honda. Wobei ich würde sagen, Tests, die waren echt in Ordnung, aber das reicht halt nun mal gerade so, wenn man so Honda sieht. Also Top 10, ja, wenn man sich dann den Fahrer ansieht. Nee, eigentlich schon ein bisschen mehr als Top 10. Das gilt natürlich auch für die anderen Honda-Fahrer. Aber Alex Rins, ja, der wird absteigen, aber das liegt nicht unbedingt an ihm. Das liegt so ein bisschen an, halt vor allem am Motorrad, weil das Motorrad macht sehr viel aus. Wie ja Stefan Pradl gesagt hat, Bike macht jetzt schon deutlich mehr aus als der Fahrer, als es damals noch war. Damals war es vielleicht sogar eher so 50-50 oder so 60-40. 60 Bike, 40 Fahrer. Aber das ist jetzt eher schon so Richtung 70, 80 Bike. Also, ja, deswegen, Bike macht alles aus. Deswegen Alex Rins, ja, tut mir leid, weil er ist ein super Fahrer. Und ich glaube auch, dass er einzelne Highlights wird haben. Also, so top, mal Top 5 oder vielleicht auch mal ein Podium, würde ich gar nicht mal so ausschließen. Ich habe mich für einen anderen Fahrer entschieden. Hab dazwischen ein paar mehr geschwankt, so zwischen, ich sage jetzt erstmal, also ich habe mich für Aleix Spargaró entschieden, weil ich glaube, dass generell Aprilia, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen absteigen werden, weil ich glaube, es wird sehr viel von ihnen erwartet. Wird auch so als zweiter Verfolger hinter Ducati gelistet. Ja, aber ich denke, so rein für Aleix Spargaró, der ja die letzte Saison schon ziemlich gut war, einige Podien geholt hat, ich glaube, das wird er nicht wiederholen können. Da bin ich wirklich, also in jedem Rennen werden mindestens 4 bis 5 Ducatis da vorne mitfahren. Und ich weiß nicht, wie da noch so eine Aprilia das irgendwie soll crashen. Klar wird der Podien holen, das ist klar. Aber so ein Lauf, wie der in der ersten Saisonhälfte hatte, wo er wirklich, ich glaube, 5, 6 Pullen oder irgendwie so hintereinander geholt hat, immer dritten Platz, häufig immer hinter Bagnaia und Quartararo. Und das ist der Punkt. Da war es noch so, letzte Saison in der ersten Saisonhälfte, da war es noch so Bagnaia, Quartararo und Aleix so ein bisschen die Übermacht. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt wird es wahrscheinlich Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Marini, Martin, Alex Marquez und dann vielleicht irgendwann Aprilia, Marc Marquez und Quartararo und so. Deswegen glaube ich schon, dass Aleix Spargaró und generell Aprilia einen Schritt zurück machen. Natürlich werden die vorne irgendwie mitfahren, aber so rein von den Ergebnissen her gesehen und von der Podienanzahl finde ich, ja, dass Aleix einen kleinen Schritt machen wird.
Ja, Aleix war ja wirklich letzte Saison lange im WM-Kampf dann mit dabei. Hat einen Sieg geholt auch. In Argentinien darf man nicht vergessen, das ja, ist einfach jetzt, ich meine, auch so ein Absturz ins Mittelfeld wäre auch schon ein Absturz für LA. Ich meine, der hätte letzte Saison um die Titel eigentlich gekämpft lange. Und ja, ja Aprilia, ich meine, ist ja auch schwer. Es gibt halt so viele Ducatis und da weiß man halt nicht, wer davon langsam sein soll. Da sind die ersten 6, 7 Plätze schon mal fast belegt. Und so ein Quartararo, da hast du so ein Marquez, mit denen musst du auch immer rechnen. Dann kommt vielleicht irgendwann nochmal Brad Binder rein oder so. Gott, und ja, ja. Ja, dann sind die Top 10 mal schnell belegt. Und das ist für Aprilia schwierig, da reinzufahren. Auch klar, das Bike ist besser geworden, als wir das schon mal bei Aprilia gesehen haben. Aber dass das wirklich jetzt konstant auf jeder Strecke so gut ist, glaube ich jetzt auch nicht. Also klar werden sie immer gute Strecken haben, mal schlechtere, aber ich glaube, das Aprilia-Paket ist einfach noch nicht so weit, um da ganz vorne mitmischen zu können. Deswegen, ja, Aleix Spargaró kann man schon als Absteiger sehen, ja.
Ja.
Dann kommen wir zum vielleicht heiß diskutiertesten Thema in dieser Saison, was auch eines der interessantesten Themen vielleicht ist. Und zwar, was kann denn Marc Márquez wieder machen? Ja, Marc Márquez startet jetzt wieder eigentlich fit in die Saison rein, hat eine ganze Saison vor sich und dann ist die Frage, ja, was kann denn Marc Márquez da erreichen?
Ja, ich glaube, das weiß bis jetzt erstmal keiner. Also, wir kennen alle Marc Márquez, wir wissen ungefähr wie Honda. Ich denke mal, da trifft vielleicht nicht unbedingt diese Regel, stimmt da nicht unbedingt drauf zu, dieses 60-40 oder 70-30. Ja, schon, dass so ein bisschen so Richtung, ja, vielleicht sogar eher 50-50 geht, weil, ja, so ein Mann sich viel aus. Natürlich auch so ein kleiner. Ich denke auch, dass häufig. Du kannst sehen, bin ich mit im Qualifying. Sehe ich Marcus oft in einer Ducati hinter irgendeinem schnellen Bike. Vielleicht sogar hinter seinem Bruder, dem Alex. Mal gucken, ob das so familiär aufgeht oder ob da mal ein bisschen gestichelt wird. Ich weiß ja nicht. Aber Marc Márquez wird alles probieren. Irgendwie alles. Probieren ist mit einem eigentlich relativ positiven Gefühl jetzt aus dem Test rausgegangen. Ja, also ich denke, so schlecht dastehen tun sie, denke ich nicht. Vor allem so ein Marc ist so, da geht schon was Richtung Top 8, so. Top 8, Top 6 vielleicht. Ich glaube auch, dass so ein Sprintrennen so Márquez liegen könnte. Wenn der da am Anfang mal schön ein bisschen aggressiv ist, dann hat er mal schön da mal schnell 5 Positionen gewonnen. Dann kann Márquez auch mal schnell Zweiter sein oder mal ein Rennen auch mal kurz anführen. Das ist alles möglich. Wir haben alles schon gesehen. Ich tippe auch, dass Márquez ja, 1 bis 2 Rennen gewinnen wird in dem Jahr, würde ich sagen. Natürlich oben mit dabei, natürlich dann der Sachsenring, auch Austin, seine ganzen Home-Turfs, aber auch vielleicht mal bei einem Regenrennen, wenn es denn eins gibt. Ja, deswegen, Márquez muss man auf der Rechnung haben, aber ich sehe ihn nicht im WM-Kampf, das muss ich schon sagen, da sehe ich ihn nicht.
Ja, wie du schon gesagt hast, auf der Rechnung muss man definitiv haben, aber jetzt nicht auf der engeren WM-Rechnung oder so. Also ein Outside-Shot hat er vielleicht. Geht. Und keine Ahnung, die Ducati da vorne nicht einig sind, dann lacht Márquez am Ende, aber ja, auf seinen Paradestrecken wird er auf jeden Fall aufzeigen. Das ist eigentlich sicher, weil die kann er halt einfach. Und das lässt sich dann auch in Marc Márquez, auch wenn das Bike 5 Sekunden langsam auf dem Grund ist, dann lässt sich das trotzdem nicht nehmen. Gewinnt einfach trotzdem um Sachsenring. Gar kein Problem. Aber ja, WM-Kampf ist, wie gesagt, schwierig, ihn da zu sehen. Aber konstant auf jeden Fall. Also der wird. So ein Marc Márquez wird jetzt auch nicht im Mittelfeld versiegen. Also damit wird er sich auch nicht zufrieden geben. Weil wenn Marc Márquez das macht, dann wird er schon Dann wird das schon hart fighten und fighting for Podiums, fighting for the victory eigentlich. Und ja, da muss er auch mit den Honda-Mechanikern zusammenarbeiten, dass sie denen mal ein bisschen besseres Bike geben, damit das auch mal ein bisschen einfacher hat. Weil mit der Honda, da muss er ja wirklich zu jedem Moment alles geben. Und wenn dabei Marcus mal auch mal was nicht passt und dann, ja, dann probiert er entweder zu viel oder landet im Kies oder, ne, das ist eigentlich die einzige Option, der landet im Kies dann, weil er dann zu viel probiert. Aber ja, ich glaube, wie du schon passend zusammengefasst hast, hier und da mal ein Rennsieg, absingen wird er nicht, auf der Rechnung muss man auf jeden Fall haben, aber den jetzt da im WM-Kampf einzubinden, ist, glaube ich, auch ein bisschen zu weit weg.
Ja, das ist auch, was du angesprochen hast. Ja, er wird früher oder später, wenn er alles probiert, irgendwann mal wieder im Kieswert landen. Und man kann es ihm noch da nicht übel nehmen, weil er ist am Limit. Es passiert, das ist ein Marcus, und wenn er sich auch verletzt, dann kommt er nochmal zurück. Was man natürlich nicht hoffen, weil Marcus jetzt auch ist mal wieder, jetzt so wirklich die erste richtige Saison mal wieder, wo so ein Marcus mal. Ja, also so wirklich 100%. Gut, ist er bei 100%? Ja, würde ich schon sagen. Knapp dran mal auf jeden Fall. Aber dass er, ich denke nicht, dass man jetzt auf seine körperliche Fitness da wieder kann zurückgreifen. Ja, das ist nicht ganz fit. Würde ich jetzt nicht sagen, weil der hat jetzt schon lange genug Pause gehabt und Zeit gehabt. Aber natürlich braucht das seine Zeit. Aber Marcus, das ist eine richtige Figur, ein richtiger Charakter für die MotoGP und das soll natürlich auch wieder ein paar Fans ranholen an die Strecke und vor den Fernseher. Deswegen so ein Aushängeschild, Marc Marquez, bin ich immer noch der Meinung, das ist das größte Aushängeschild momentan der MotoGP. Ich glaube nicht, dass dann Bagnaia oder ein Quartararo rankommt. Definitiv, ganz klar würde ich sagen, Marc Marquez da schon das Aushängeschild der MotoGP momentan. Weil es halt kein Rossi mehr gibt. Klar, es gibt noch das Team VR46, aber den Fahrer gibt es halt nicht mehr. Beziehungsweise ist er retired. Deswegen, ja. Marcus ist eine wichtige Person und da wird es jetzt wichtig zu sein, den jetzt lange an den Zirkus da zu binden, dass er sich nicht wieder zu schnell verletzt, weil das wäre für Honda nicht gut, einerseits und auch für ihn selbst und auch für die Zuschauer und der ganzen MotoGP wird das nicht gut tun.
So, wir haben eben schon die Rennsiege angesprochen, wie viele Marc Marquez holen kann. Dann kommen wir doch mal zu den Rennsiegern der Saison. Wie viele werden es sein? Und ja, da würde ich sagen, hole ich mal wieder Reiß raus und fange an. Ich habe mir hier Francesco Bagnaia als Rennsieger notiert, Fabio Quartararo als Rennsieger notiert, einen von den Muni-Jungs, Marco Bezzecchi, habe ich mir als Sieger notiert, Bastianini habe ich mir als Sieger notiert, Alex Marquez, auch am neuen Rennsieger als Sieger notiert, Jorge Martin als Sieger notiert, Brad Binder als Sieger notiert, 7 Stück schon. Und dann habe ich mir noch Marc Marquez als Sieger notiert, also 8 Stück habe ich mir hier als Sieger notiert. Ja, eine Ducati-Armada eigentlich, aber es ist auch momentan schwer, an dem Bike vorbeizukommen und ja, ich sehe auch eigentlich nur fast die Ausnahmekönner hier, Fabio Quartararo und Marc Marquez da was gegen machen. Es ist schwer für mich zum Beispiel jetzt so ein Miguel Oliveira oder so ein Melvin Vinales ganz vorne zu sehen, bin ich ehrlich. Von daher ja, gehe ich da schon auf Ducati eigentlich, was Rennsiege angeht. Und ja, deswegen sind es für mich 8 Rennsieger und ja, ein Haufen davon Ducati.
Ja, das sieht nicht viel anders aus bei mir. Ich habe auch Francesco Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Marc Marquez, Jorge Martin, habe ich denn schon gesagt? Ich hoffe nicht. Brad Binder, den habe ich noch hier aufgeschrieben. Aleix Spargaró. Ja, 9. Ich glaube, auf 9. Ich denke, jeder kommt irgendwie so mal mindestens über 5 sollte man kommen. war ja, unter 5. Es sind halt so eine breite Auswahl. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, gut. Ne, egal, alles gut. Ist jetzt eine doofe Frage, aber Rennsieger, da holen wir jetzt beim Hauptrennen, ne?
Ja.
Ja. Nochmal eine extra Kategorie. Ja, genau. Deswegen, Quadraro, ja, der ist dabei. Bin ich einmal der Meinung, dass er das irgendwie, egal wo, Bezzecchi, Marini, finde ich gar nicht so abwegig, dass beide mal irgendwie mal so ein Rennen gewinnen könnten. Vielleicht auch nur einer. Marquez, wie ich schon vorher angesprochen haben. Brad Binder, ja, KTM. Vielleicht mal Regen, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch mal aus wie so Chaos. Jorge Martin, ganz klare Sache, denke ich, wird dabei sein. In der LA so ein bisschen, ja, bin ich noch nicht so. Ich habe überlegt, vielleicht Alex Marquez anstatt LA, aber habe mich dann doch für LA entschieden, weil ich vielleicht irgendwie, vielleicht in Argentinien oder so oder irgendwo. Könnte passieren.
Ja, auf jeden Fall interessant, wie sich das in der neuen MotoGP-Saison verhalten wird. Von ob er wirklich so dominiert oder ob wir doch andere Leute da auf dem Top-Step oder Podium sehen. Ja, bei den Pole-Positions ist jetzt nämlich die nächste Kategorie. Ja. Da haben wir eigentlich immer einen Mann, der ziemlich dominated hat in der letzten Saison und der immer so ja, krasse Lap-Records rausgehauen hat. Ja, dann können wir auch diese Saison wieder von dem die Poles erwarten oder also dann anderen stehen.
Nee, denke schon, dass das der Martin da machen wird. Weil, weiß nicht, er hat ein Gefühl dafür. Ducati ist top auf eine Runde. Er ist ein Top-Qualifier. Wo das Problem ist. Natürlich gibt es auch andere gute Qualifier. Man könnte auch jetzt einen Bagnaia sehen. Wobei ich ehrlich bin, dass das eigentlich der Einzige ist, der den vielleicht wahrscheinlich challengen kann, weil so Quartararo. Enea Bastianini, der ist nicht so der Qualifier, denke ich. Marquez vielleicht mal mit der Pole, ja, würde ich nicht nein sagen. Aber jetzt so auf die Saison gesehen, ganz klar, Jorge Martin, der ist da schon, ja, der ist da schon gut mit dabei, muss ich schon sagen. Weil der hat es auch schon in seiner Rookie-Saison gezeigt, dass er das kann mit seinen Poles und ja, jetzt hat der Martinator, ne? Der kann das. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, der Martinator, da gehe ich auch mit. Ist einfach schwer, da irgendeinen anderen zu sehen, einfach. Aber ich glaube, der Martinator, ich weiß nicht, ob er da, klar, seine Poles sind zwar schön und gut, aber ich glaube, das würde er manchmal auch gegen guten Rennspeed eintauschen.
Ja.
Denn da fehlt ihm noch einfach ein bisschen was. Aber ja, Qualifying, das kann er, da hat auf jeden Fall schon mal eine Baustelle weniger. Und ja, ist schon mal gut, wenn man schon mal den rohen Speed eigentlich hat. Aber man muss das dann nur einfach nur noch ein Rennpace ummünzen, klingt so einfach. Aber das Fundament ist auf jeden Fall schon mal da. Und ich meine, letzte Saison, das war ja manchmal brutal, was der da für Lap-Records da hingelegt hat. Das war schon spektakulär manchmal. Und ja, auch mit großen Abständen da manchmal die Pole gefahren. Ja, ist einfach schwer, da jemand anderen zu sehen.
Ja, ich denke wirklich, dass eigentlich nur noch Bagnaia ihn irgendwie noch könnte schlagen, bin ich der Meinung. Wenn überhaupt. Ich bin mal gespannt, weil da für ein Lab-Record raus wird ein Portimao. Oder ob irgendjemand da diese 1,37 9 da schlagen kann. Ich denke, ja, doch schon, da müssen die schon drankommen. Bin ich schon irgendwie, also denke ich schon. Ja. Ja. Auch Martin ist, denke ich, eine gute Wahl.
Dann kommen wir zu der Kategorie Sprintsieger. Also wer gewinnt die meisten Sprints in der Saison? Und ja, ich finde auch, da kann es eigentlich nur eingeben, denn Francesco Bagnaia ist der absolute Favorit und für mich auch der Sprint-Favorit, weil ja, er ist einfach momentan der beste Fahrer auf dem besten Bike. Ja, er hat einfach die Form auf seiner Seite, der Weltmeister natürlich. Und ich glaube, die Form, die wird ihn auch tragen, ja. Also klar, man hat auch letzte Saison gesehen, wenn er mal nicht so in Form ist oder auch vorletzte Saison, am Anfang der Saison war es ja so, dann ja, ist für den auch schon schwer, ja, da wieder reinzukommen, aber wenn man ja ein Fahrt ist und das war ja oder ist er ja immer auch noch in den Testfahrten gezeigt, dass die Form da ist, die Pace ist da. Ja, die einzige Zeit unter 1,38 im Portimao bei den Testfahrten hingelegt und er ist momentan einfach the man to beat, deswegen glaube ich, wird auch die meisten Sprintsieger einfahren.
Ja, denke ich auch. Weichen bei den Sprints, ja, denke, da ist es halt so ein bisschen die Sache, ja, ich denke, da, wer da vorne startet, der hat da schon eine gute Chance, ein gutes Ergebnis zumindest einzufahren. Also würde ich da auch eigentlich so einen Jorge Martin vielleicht mit ein paar Sprintsiegen gar nicht mal so unwahrscheinlich finden. Habe mich dennoch für Bagnaia entschieden. Habe ich mich auch für Bagnaia entschieden. Bei dem seine Pace am Anfang schon gut. Er ist eigentlich in jeder Phase gut. Gibt wenige Fahrer, die vor allem am Anfang schneller sind, aber auch am Ende. Am Ende denke ich, dass Bastianini der schnellste Fahrer gegen Ende des Rennens ist. Nur das bringt Bastianini nichts im Sprint, weil da fahren wir nur so 11, 12 Runden, das bringt ihm nichts. Generell bin ich der Meinung, dass Bastianini muss schon sein Qualifying ein bisschen anheben, damit er da nicht immer im Sprint so weit muss hinterherfahren. Und dann auch im Rennen. Weil das sind schon immer Punkte, kann holen im Sprintrennen. Ich glaube, die ersten 9 kriegen Punkte oder die ersten 8. Ich glaube, die ersten 9. Ja, deswegen. Bastianini muss da ein bisschen aufpassen. Dass Bastianini der schnellste ist oder einer der schnellsten im letzten Renndrittel, das ist klar. Das hat letzte Saison bewiesen. Ich glaube, das ist immer noch so. Auch so ein Brad Binder. Auch so für, ja, genau, gut, dass ich Brad Binder anspreche, auch für den wird es interessant zu sehen, beziehungsweise wichtig, dass er seinen Speed auch am Anfang irgendwie direkt auf die Strecke bekommt, weil das ist jemand, der ist am Ende oft der schnellste auch letzte Saison bewiesen. Vielleicht sogar Bastianini und Brad Binder, so die schnellsten gegen Ende, würde ich sagen. Manchen fehlt es halt am Anfang, manchen eher am Ende. Kann man sich natürlich den aussuchen. Wobei ich denke, dass die Pace am Ende schon etwas wichtiger ist als am Anfang, würde ich schon sagen. Ja, Bastianini wird interessant. Aber deswegen sehe ich Bastianini, muss ich sagen, im Rennen. Also wir haben ja jetzt nur darüber geredet, wie viele Rennsieger wir sehen. Aber wir haben nicht darüber geredet, wer die meisten Rennsiege wird holen. Ich bin ehrlich, ich sehe Bastianini vorne da bei den Rennsiegen an sich. Finde ich, dass Bastianini wird mehr Rennsiege holen als Bagnaia. Beide werden, denke ich, nicht so viele Rennsiege holen. Die werden sehr viele Podien holen, da gehe ich ganz klar von aus. Aber ich glaube nicht, dass sie so viele Rennsiege holen, weil wir haben hier auch noch dann noch 8 andere, die wir auch hier aufgelistet haben bei den Rennsiegern, die auch jeweils ein Rennen gewinnen werden. Und da bleibt dann halt nicht mehr so viel übrig. Deswegen, ja, Bastianini sehe ich von den Rennsiegen her noch vorbahn, ja, aber dann halt die Konstanz, ne, die macht's aus. Ich denke nicht, es geht über Rennsiege oder über Sprintsiege. Es wird über die Konstanz gehen, wie eigentlich in jeder Saison. Wobei das auch erst mit der Konstanz so richtig 2020 angefangen haben, wo wir gesagt haben, Joan Mir, der hat nur durch Konstanz gewonnen. Und das wird jetzt immer und immer wichtiger. Und auch, ja, so ein 5. Platz manchmal oder so ein 6. Platz, der macht es auch mal am Ende aus.
Ja, dann kommen wir mal zur Top 10 der WM. Dann gucken wir mal, ja, wie es jetzt bei den Predictions für uns, was das ausgemacht hat. Ja, Top 10 in der WM-Prediction, jetzt nicht alle Fahrer, nur die Top 10, nur die, wo ja, Was heißt überzeugen jetzt? Für so ein Ball, naja, wäre 10. Platz natürlich schlecht, aber Top 10, das sind schon die Leute, die wo wir der Meinung sind, die die Saison vorne mitfahren werden. Und da würde ich sagen, lasse ich dir mal wieder einen Vortritt.
Ich fange auf Platz 10 an, würde ich sagen.
Ja.
Auf 10 habe ich Melvin Viales gelistet. Denke ich, dass der schon wird hier und da auch seine Highlights haben. Mehr oder weniger so ein bisschen unauffällig, Melvin Viales, weiß man nicht, was man von halten kann. Es ist einfach ein er ist ein richtig schneller Fahrer, aber ich weiß nicht, ich könnte den jetzt nicht da irgendwie vorne Top 5, Top 6 setzen, weil es ist Sven Jahles einfach. Der hat immer in der Saison irgendwas anderes und ich würde es ihm mal gönnen, wenn er da mal vorne mal wirklich mal so konstant könnte, aber ich weiß nicht, aber Top 10 bei dem Fahrerfeld finde ich Top 10 gar nicht mal so schlecht gerankt. Noch unter der Top 10 noch Leute, da könnten wir auch mal ganz schnell austauschen. Also Top 10 Vinales finde ich sogar noch, ja, weiß nicht, wie du es siehst, aber relativ optimistisch, ehrlich gesagt, wenn ich mir so die Fahrer ansehe.
Definitiv, also ich habe ihn nicht mehr auf dem Zettel dort in der Top 10. Ich habe da einen anderen auf Platz 10 stehen. Das ist für mich nämlich Brad Binder. Er wird für mich der beste KTM-Fahrer sein. Aber für mich ist diese Saison einfach die Konkurrenz zu stark. Wenn man sich mal das um ihn herum anguckt. Ich glaube schon, Brad Binder hier und da, die Highlights, die wird er setzen können. Aber ja, so, dass er jetzt wirklich eine WM-Platzierung Top 5 anpeilen kann, glaube ich jetzt nicht. Da ist einfach zu viel Konkurrenz um ihn herum. Und ja, für KTM wird es auch generell, glaube ich, ein kleiner Rückschritt werden. Aber ja, ich glaube trotzdem, Brad Binder, Top 10. Ich würde sagen, bei der Ducati-Konkurrenz kann man noch zufrieden sein, ja.
Ja, Brad Binder. Habe ich auf P11 sogar, nee, P12, auf P12 gesetzt. Wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber wie ich vorher gesagt habe, das könnten wir auch einfach so durcheinander würfeln. Bei dem Fahrerfeld, das ist einfach Wahnsinn, das ist so schwierig, sich für irgendwas zu entscheiden.
Ja, dann würde ich sagen, mache ich auch direkt mal mit meinem 9. Platz weiter. Und zwar habe ich hier Luca Marini, den ich hier auf die 9 setze. Also Muni-Fahrer vor 46. Und zwar, ja, wird, glaube ich, für mich eine gute Saison fahren. Luca Marini wird Marco Bezzecchi nicht ganz schlagen, glaube ich. Aber ich meine, P9 für Luca Marini wäre, glaube ich, ein super Erfolg. Und ja, wie schon verraten, der Marco Bezzecchi habe ich jetzt auch in den Top 10 gerankt. Wo der ist, kommen wir gleich dazu. Aber 2 vor 46 in den Top 10, da in der WM, da wird Valentino Rossi, glaube ich, auch nicht meckern.
Ja, Rossi hat schon hohe Ansprüche eigentlich, denke ich, an die zwei Fahrer. Deswegen P9, ja, kann man machen. Ich habe ein bisschen weiter oben, nicht viel, aber wie ich letztes im Podcast auch schon gesagt habe, so gut platziert waren die letzte Saison nicht in der WM. Der Schein hat da wirklich einiges, jetzt nicht zerstört, aber der hat eigentlich was anderes gemeint, auch durch viele Erfolge von Marini und Bezzecchi, aber ja. Ich habe Alex Magis auf Platz 9, weil klar, ich habe ihn als größten Aufsteiger, das ist auch gut so. Klar, jetzt, wenn ich so sehe, P9, ja. Aber ich denke schon, dass Top 10 für ihn definitiv ein Erfolg wäre mal. Vor allem würde er noch den er will noch den einen oder anderen Ducati-Fahrer noch schlagen, sagen wir mal so. Deswegen Alex Marquez P9, ja. relativ sicherer Tipp, würde ich sagen. Ich denke, da irgendwo in dem Bereich würde er sein. Weiter vorne ist. Ich will mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster legen, sehe ich mal so. Klar, Aufstieg, aber jetzt auch nicht. 5, Top 6, denke ich noch nicht dran.
Ja, da bleibe ich direkt mal bei Alex Magis. Den habe ich mir nämlich auf dem 8. Platz einsortiert. Da habe ich mich an ein Interview von ihm erinnert, wo er mal irgendwo Top 8 also noch bei LCR Honda war, Top 8 als WM-Platzierung ausgegeben hat und ja, ich ihn eigentlich nicht ernst geholt habe. Ich denke schon, Top 8 kann jetzt drin sein für Alex Marquez. Vor allem jetzt mit den Bikes, soll schon irgendwie funktionieren. Ja, viel höher, wie du schon erzählt hast, ist schwer, ihn da zu sehen.
Ja.
Weil, dass er jetzt auf einmal so einen krassen Jump-Up nach vorne macht, ist jetzt auch. Aber 8. Platz, ich denke, Alex Marquez kann damit auch sehr zufrieden sein. Der wird in der Saison auch um Podien hier definitiv mitkämpfen können. Hier und da mal, wenn es gut läuft. Ja, ich habe ihn auch bei den Rennsiegern dabei. Also, ja, ich glaube, Alex Marquez wird auch bestimmt hier und da mal einen Sturz dabei haben. Dafür ist er auch immer noch gut, hat er bei den Testfahrten auch gezeigt. Das am Ende könnte ihm vielleicht auch ein bisschen was kosten. Alles in allem habe ich nicht, ja, ihn auf dem 8. Platz.
Ja, finde ich gut. So, für mich 10 und 9 waren noch relativ locker, aber jetzt ab Platz 8. Ich habe das hier, glaube ich, 100 Mal hin und her gewürfelt. Wie ich dann irgendwie so ein bisschen mal ein bisschen Richtung hatte. Also auf Platz 8 habe ich Aleix Espargaró. Ja, passt auch eigentlich zu meiner Aussage vorher mit dem Abstieg so ein bisschen. Ich finde eigentlich noch für ihn auch noch Top 8. Natürlich ist das sein Ziel. Ich glaube auch, dass sein Ziel ist, um die WM zu fahren. Aber ich bin da ein bisschen, ja, weiß nicht. So Top 8, wie immer, bei dem Fahrfeld ist einfach gut. Weil wir haben hier noch andere Leute. Ein Johann Zarco zum Beispiel. Noch gar nicht über den gesprochen. Ein Joan Mir haben wir auch noch. Wir haben Oliveira, wir haben Alex Rins, wir haben Binder, wir haben auch noch einen Di Gianantonio, der auch auf einer Ducati sitzt. Also deswegen, Top 8 generell ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis, finde ich. Deswegen Aleix 4 Plätze runtergerankt, beziehungsweise halt in der 2023 ist er, glaube ich, Vierter, 2022 ist er Vierter geworden. Deswegen so 4 Plätze runter, ja. Gibt bestimmt auch viele, den sehen ihn wahrscheinlich noch in den Top 5, aber ich nicht, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Kann man sehen. Bei mir kommt er gleich auch noch. Aber ich habe erstmal auf dem 7. Rang, und zwar den Teamkollegen von Luca Marini, nämlich Marco Bezzecchi. Habe ich ja schon angekündigt, dass er gleich noch kommen wird. Hier haben wir ihn. Und ja, Platz 7 für Marco Bezzecchi. Ein Platz für Alex Marquez, zwei Plätze vor seinem Teamkollegen. Ja. Mein Marco Bezzecchi, ist schwer, den auch noch weiter nach vorne zu tippen. Die Konkurrenz, wie schon oft angesprochen, ist hart, weil da kommen ja noch Fabio Quartararo, Bagnaia, Marquez und so. Und die zwei Pramac-Jungs sind ja auch noch dabei. Ja, für mich einfach schwer gewesen, den da weiter vorne einzuranken, aber er wird diese Saison auf jeden Fall, denke ich, aufzeigen. Auf jeden Fall.
Ja, Marco Bezzecchi, P7. Ich habe ein bisschen weiter oben gerankt. Aber ja, P7, denke ich, kann auch mit zufrieden sein. Ich denke auch, dass er Marini schlägt, muss ich sagen. Marini vielleicht ein bisschen konstanter, aber ich glaube, so von der Pace her, vor allem denke ich auch auf eine Runde, sehe ich Bezzecchi auch so vom Gesamtpaket so ein bisschen, weiß nicht, da hat so ein bisschen mehr Dampf, so ein bisschen. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen fester an. Ich weiß auch nicht. Komischer Ausdruck, aber ein bisschen standhafter. Ich jetzt Platz 7, ne?
Ja.
Platz 7 habe ich den guten alten Quartararo. Platz 7. Ja, schwer getan. Sehr schwer getan. Ich glaube, ich hatte ihn mal kurzzeitig auf Platz 3 gerankt, dann irgendwie auf Platz 6, dann wieder auf 4. Jetzt habe ich mich irgendwie auf Platz 7 für ihn entschieden, weil ich sehe da einfach noch andere vor ihm. Ich muss es einfach so sagen. Und er wird Rennen gewinnen und er wird da vorne auch irgendwie versuchen mitzufahren. Denk mir so ein ähnliches Bild wie letzte Saison, denke ich mir aus. Aber ich glaube, mehr Platz 7, auch vielleicht durch Stürze. Klar, Quartararo ein sehr sicherer Fahrer, der wenig Stürze hat. Dennoch, vielleicht, wenn er viel probieren wird. Ja. P7 finde ich schon noch ganz okay. Also gut, muss man ihn definitiv sehen. Auch, ich glaube, rund weiter unten kann man den gar nicht ansehen. Da muss man schon so Top 7, Top 6 sehen. Aber ich sehe da noch ein paar andere Freunde.
Ja, dann komme ich jetzt mal zu Platz 6. Und zwar zu Aleix Spargaró. Wie du schon erwähnt hast, man kann ihn weiter oben ansehen. Ja, so viel weiter oben habe ich ihn jetzt auch nicht, aber ich glaube, er wird nicht so krass abstürzen. Ein bisschen schon, Platz 6. Aber ja, im Endeffekt wird das, glaube ich, noch solide sein. Er kann da mitschwimmen. Und so schlecht wird das jetzt, glaube ich, nicht. Aber für ganz vorne reicht es auch einfach nicht, ja.
Nee, für ganz vorne reicht das nicht, weil, ja, wie soll ich sagen, denkst du, für ganz vorne hat er einfach noch nicht so das Vertrauen und deswegen, ja, finde ich das eigentlich ganz gut eingerankt. So, ich jetzt mit Platz 6, ja, wenn ich richtig sehe. Ja, genau. Platz 6. Da habe ich Marc Marquez auf Platz 6. Kann ich mal vorsichtig in die Top 6 gerankt. Ja, so ein bisschen mit Vorsicht würde ich sagen. Weil ich mir da noch nicht so selbst so ganz sicher bin. Aber dennoch, Marc Marquez Top 6 sehen ihn viele, muss ich sagen. Auch durch die Rennen, wenn er es hinkriegt, ein paar Rennen zu gewinnen und relativ konstant zur Top 8 zu fahren, denke ich, ist Platz 6 gar nicht mal so unwahrscheinlich. Deswegen, ja, habe ich ihn auf P6 gerankt.
Ja, dasselbe, was du gerade über Marc Marquez, könnte ich gerade übernehmen. Nur halt für den fünften Platz. Habe ich auf dem fünften Platz Marc Marquez. Top 5 kann man sich, glaube ich, nicht beschweren von Marquez in der Saison. Ja, für weiter vorne. Ja, ich weiß nicht mehr. Wäre das Bike besser, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich meine, am Marquez sein Können liegt es nicht. Liegt halt eher an der Limitierung der Honda ein bisschen. Aber ja, vor allem die Fahrer sind natürlich auch brutal.
Ja, finde ich gut. Top 6, denke ich, kann man mitnehmen. Platz 5, Luca Marini. Sehe ich ihn. Muni. Ja, denke ich. Platz 5 für Luca Marini finde ich gut, weil ich weiß nicht, ich denke, er hat das Vertrauen. Und er hat natürlich jetzt auch ein bisschen, jetzt, was heißt Druck, so ein bisschen so leichte Ansage vom Chef bekommen, vom Rossi, dass da was kommen muss. Und er war konstant letzte Saison. Oft Platz 5 so rum. Aber er muss jetzt auch Richtung Podium und auch Richtung Sieg kommen. Definitiv.
Ja, stimme ich ja vollkommen zu. Ich habe ihn da ein bisschen weiter drunter, aber macht nichts. Platz 4. Und da kommt jetzt auch in die Region, wo es auch ein bisschen schwer gewesen ist für mich. Aber Platz 4, da habe ich für mich Enea Bastianini eingerankt. Er wird für mich eine gute Saison fahren, definitiv. Aber ich glaube, er wird ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben dabei. Ja, bei der Werks Ducati. Ich glaube, Pecco wird ihn da schon ein bisschen zeigen in den ersten Rennen, wo der Hase langläuft. Und da glaube ich, wird er einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, um da einfach zu gucken hier, wieso ja das Werksteam arbeitet. Deswegen glaube ich, reicht es für die WM noch nicht ganz. Aber P4 im ersten Werksjahr neben dem Weltmeister, ich glaube, damit, ja, kann man nicht ganz unzufrieden sein. Wird wahrscheinlich Bastianini, aber ja, Platz 4, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob die Werks Ducati Bosse wirklich so einen WM-Kampf wollen. Von daher Das wäre für Bastianini wäre wahrscheinlich für die besser.
Ja. Die Anlaufschwierigkeiten sehe ich auch bei ihm. So ein bisschen, also Banyaya, wie er es auch mal manchmal hatte, deswegen ja. Finde ich gut, Bastianini P4 kann man mit leben. Ich habe Jorge Martin P4, weil ich denke, dass er ein bisschen an seinem Speed gearbeitet hat und arbeiten wird und auch seine Pole Positions auch ab und an mal einen Sieg. Beziehungsweise man wenigstens nicht im Kies, wenigstens mal um Podium mit abschließen. Deswegen Top 4. Für ihn finde ich das schon gut. Finde ich sehr hoch sogar ranked. Ja, auch schwer getan. Quadraro und so mit Marini. Sehr schwer getan, aber Platz 4, Jorge Martin, könnte ich mir dennoch vorstellen.
Ja. Ich habe ihn tatsächlich sogar in die Top 3 gerankt, Jorge Martin. Ich glaube, der wird dieses Jahr einen Big Jump Up machen, was Race Pace angeht. Um Qualifying ist er sowieso immer da, von daher auch Martin für mich. Die Saison wirklich ja, gut ausgestattet. Vor allem Qualifying, aber ich glaube, diese Saison auch im Rennen. Deswegen für mich Jorge Martin da in der Top 3 dabei.
Ja. Sind wir beide weit vorne. Denke ich, kann man nichts gegen sagen. So, auf P3 habe ich ja vielleicht jemanden, den wir jetzt da nicht unbedingt erwarten wird. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe ein bisschen weiter oben gerankt. So habe ich auf P3 Marco Bezzecchi, weil ich irgendwie so ein bisschen schon so irgendwie vom Anfang schon so, vom Jahr dachte ich so, ja, Bezzecchi, der hat mir sehr gut gefallen letzte Saison. Seiner Pace und so, das wie auch da manchmal FP4 dominiert hat, was es jetzt zwar nicht mehr gibt, aber egal. Also FP4 an sich. Deswegen Bezzecchi, ich traue ihm viel zu und ich hoffe, er enttäuscht nicht. Also das ist natürlich jetzt ein Tipp mit Platz 3. Der kann natürlich sehr leicht in die Hose gehen. Es kann auch sein, dass Bezzecchi irgendwie Zehnter wird oder so. Man könnte auch irgendwie ein Vinales mit Bezzecchi tauschen oder mit Quadraro, Marquez, Marini. Gibt so viele Varianten. Und das ist geil in der Multipie, dass es so viel Variationen gibt und dass man so viel kann hin und her. Und überlegt mal 2016 oder so oder 2019. Wen hat man da auf der 1 gesehen? Marc Marquez auf der 2, Dovizioso auf der 3. Ja, vielleicht ein Vinales, Bossi so. Ja, deswegen, da war die Top 3 eigentlich immer klar. Und jetzt hat man so viel ja, Spielraum und das finde ich halt echt geil. Und Bezzecchi ist weit hergeholt, würde ich sagen, aber ich vertraue den Jungen. Sehe den da schon. Ich hoffe, er wird es gut machen.
Ja, definitiv. Bezzecchi kann man da sehen, dass er einen nächsten Schritt geht und sich da vorne einmischt. Ganz vorne bin ich etwas langweilig gegangen, muss ich zugeben. Nämlich Quadraro und Banyaya. Da sehe ich in dieser Saison auch keinen, der wo da ranfahren kann eigentlich. Konstant über die Saison, meine ich jetzt. Wir haben ja über Konstanz gesprochen und da sind die beiden für mich einfach an der Spitze und deswegen geht die WM für mich auch über Banyaya Quadraro.
Ja. Also Banyaya, ne?
Erstmal. Ja, Banyaya, also.
Ja. Gut, keine Überraschung. Denke ich, ja. Wobei, also Quadraro auf P2 ist schon ziemlich mutig, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe den auf P7 getippt. Also, es gibt auf jeden Fall ein bisschen Abweichungen, ist geil. Deswegen, da sieht man natürlich auch wieder, was man da alles kann hin und her schieben. P2 geht für mich an Bastianini. Ich finde es gut, was du angesprochen hast mit den Anfangsschwierigkeiten. Denke ich, die wird er haben. Aber wie ich auch vorher angesprochen habe, seine Pace am Ende und einfach auch die Motivation, denke ich, die er hat. Er darf keine Angst vor Banyaya haben. Er hat ihn schon mit der Cresini herausgefordert. Er darf jetzt nicht nur, weil er in einem Werksteam jetzt ist, nicht die Nerven verlieren. Banyaya hat auch jetzt ein Jahr gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Deswegen muss man ruhig bleiben, das ist leichter gesagt als getan. Und wie gesagt, ich habe guter Respekt vor den Jungs. Und auch Bastianini, denkt, er will das gut machen. Ich glaube, dass er also vor allem so gegen Ende, zweite Saison, erste Saisonhälfte und dann sowieso am Ende wird pushen. Ja, sehe ich. Bastoni auf P2. Und Banyaya, was ein Wunder auf P1. Nicht, weil jetzt, jetzt so der mächtigste Überflieger ist. Ich glaube, die Konstanz, er ist, denke ich, im Gesamtpaket, denke ich, der schnellste. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Gibt eine Menge Fahrer, die ihn können herausfordern. Definitiv auch für ein Rennen, über eine Runde, über vielleicht auch mal mehrere Rennwochenende. Unterm Strich rauskommt. Das ist für mich Banyaya. Und wer jetzt was anderes sagt, natürlich könnte man sagen, Bastianini oder Quadrao oder Fisecchi, aber ich denke, er, wie du vorher schon gesagt hast, er hat das beste Motorrad im Crit. Er ist in der besten Form. Er hat Rückenwind, er hat die Startnummer 1, das verspricht schon einiges. Und ja, deswegen Banyaya. Rundet das Ganze ab, P1. Ich würde mir natürlich wünschen, das ist, was heißt wünschen? Ich habe nichts gegen Banyaya, aber ich würde auch da, hätte ich jetzt auch da rein noch einen anderen Fahrer können holen. Aber Banyaya, denke ich, der ist da schon Nummer 1. Wie seine Startnummer.
So, da haben wir die Top 10 abgehakt in der WM. Da kommen wir nur noch zu den Bold Predictions, die wir aufstellen für die neue Saison. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rein. Bold Predictions, jeder zwei Stück. Und da fange ich direkt mal an. Und zwar, ich habe aufgeschrieben, Alex Marquez holt bei dem ersten Rennen direkt mal ein Podium. Und ja, wird nach dem ersten Rennen erstmal Top 3 in der WM sein. Das fände ich sehr cool, wenn das passieren würde. Denn Alex Marquez ist in Portimão immer in sehr guter Verfassung gewesen, muss man mal sagen. Wenn er was kann, dann Portimão. Und ja, direkt mal mit der Ducati gut reingekommen. Test war man auch vielversprechend. Deswegen kann man auch mal gut reingehen.
Ja, finde ich einen guten Tipp. Sehr interessant. Alex direkt da so weit vorne zu sehen, aber ja, er kann Portimão, das hat er oft schon bewiesen, auch schon mit Honda. Deswegen, ja. Es gibt ja jetzt, na, wie soll ich sagen, Hattrick, wenn man das so sehen kann. Pole, Sprintrennsieg und Hauptrennsieg. Ich lasse jetzt mal die schnellste Runde außen vor. Die lasse ich jetzt mal weg. Und ich glaube, dass Fabio Quartararo der einzigste in der Saison sein wird, der alle drei holt. Also Pole, Sprint und Hauptrennen. Das heißt Bold Prediction. Wäre jetzt langweilig gewesen, wenn ich Banyaya gesagt habe. Aber ich denke, er holt als einzigster. Als einzigster den Hattrick. Deswegen ist sehr gewagt, aber dennoch finde ich immer noch im Rahmen, würde ich sagen. Okay, Pole Position ist vielleicht ein bisschen gewagt. Da muss schon ein bisschen was passieren.
Ja, aber es sind ja auch die Bold Predictions, deswegen
Ja. Ja.
kann man auch mal ein bisschen ausschweifen. Wenn der Quartararo, wenn der mal die Pole hat, wenn der vorne wegfährt, dann ist ja auch schon wirklich sehr, sehr schwer einzuholen. Also,
Ja.
ja, wenn der einmal vorne weg ist, dann ist der ausgecheckt und es bleibt auch ausgecheckt, dann holt den keiner mehr ein. Deswegen, ja, gar nicht mal so unabwegig. Und genau, dann würde ich sagen, komme ich mal zu meiner zweiten Bold Prediction. Und zwar. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob das so eine Bold Prediction ist, aber gut. Kein anderer Honda-Fahrer finisht in der World Championship, finisht in der World Championship in der Top 12, außer Marc Marquez. Also nur Marc Marquez in der Championship auf einem Rang inside von den besten 12, die anderen alle outside. Ja, ich sehe für Honda einfach generell, außer für Marc Marquez sehe ich eine schwierige Saison. Ich weiß nicht, wie Mir und Rins sich da anpassen sollen an das Bike. Ich meine, Marc Marquez kennt ja das Bike schon seit Jahren. Und ja, Mir und Rins sind keine schlechten Fahrer. Aber Ja, ich sehe das einfach nicht, wie das bei denen gut werden soll. Ich meine, da sind schon so viele Fahrer dran gescheitert.
Ja. Ja, gut, man muss natürlich schon sagen, wir sind 22 Fahrer, ne? Sagen wir jetzt mal, Nakagami, Rins und mir, das sind nochmal drei Fahrer, da sind ja nur noch hinter denen noch, oh, nur noch ein paar Leute, ne? Da sind dann noch sieben oder so noch hinter denen oder sechs. Das ist natürlich schon mit Morbidelli, Augusto Fernandes, Paul Espargaró, Oliveira und so, mit den ganzen Leuten, die natürlich auch noch da hinten noch mitfahren. Ja, ist schon ein bisschen gewagt, aber ist so eine Mittelball-Prediction, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, das muss erstmal passieren, finde ich. So, habe ich jetzt auch noch eine, die ich doch lieber noch ein bisschen gekürzt habe. Und zwar, ich glaube, es wird kein Fleck-Fleck-Rennwochenende geben in der Saison. Ich wollte eigentlich so weit gehen und sagen, es wird kein Regenrennen geben. Aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen sehr gewagt. Wobei kein Fleck-to-Fleck-Rennen ist vielleicht gar nicht mal so bold. Wobei, doch, würde ich schon. Also, dass kein mal so ein Mischmasch kommt, finde ich schon sehr gewagt. Vor allem, da es ja jetzt auch mehrere Möglichkeiten gibt. Wobei, das ist ja eigentlich nicht gut für mich. Gibt jetzt noch Sprintrennen. Deswegen ist es eigentlich doch relativ gewagt, deswegen ist schon ziemlich wohl. Weil es gibt ja Sprintrennen und Hauptrennen, also es gibt ja noch doppelt so viele Rennen eigentlich wie sonst. Und deswegen, ja, wobei ich es geil finden würde, wenn mal ein Sprintrennen mal Fleck zu Fleck wäre. Da stelle ich mir irgendwie ganz witzig vor, in so 10 Runden einfach mal, ja, naja, gut. Das war's eigentlich jetzt mit Ball Prediction.
Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir auch eigentlich schon am Ende des Podcasts angekommen.
Eine Stunde
Genau.
ungefähr.
Lange geredet über die neue MotoGP-Saison. Die steht schon in den Startlöchern, sie geht 0, nichts los. Und ja, dann werden sich bald unsere ganzen Fragen werden sich beantworten. Dann sind wir drin in der MotoGP-Saison. Und ja, die Preview, die kommt natürlich auch zum Portimão Grand Prix. Müssen wir schauen, wann die kommt. Aber ja,
Die wird kommen.
dann würde ich sagen, deine letzten Worte, Jan.
Ja, excited. Aufgeregt, dass es morgen losgeht. Podcast kommt natürlich jetzt heute Abend noch online.
Ja.
Ein bisschen auf den letzten Drücker, aber ja, besser wie gar nicht, würde ich sagen. Ist ja immer noch aktuell. Deswegen, wow. Bis dann.
Genau, dann würde ich sagen, folgt uns noch auf Instagram. Lasst eine positive Bewertung auf dem Podcast da und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.